ARD. Hochwasser, Stürme, Dürren, wie sich Deutschland für den Klimawandel wappnet.
Die erste Regierung aus SPD und BSW ist im Amt, was sie in Brandenburg vorhat.
Und viele Kamine und Kachelöfen müssen umgerüstet werden, was Besitzer jetzt beachten müssen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin aus dem Norden.
Und Tag aus dem Westen.
Wir sind Annika Witzel und Moritz Zacho und zählen mit euch die Tage bis Weihnachten. 12 sind's nämlich noch, denn wir haben den 12. Dezember.
Das erste Thema ist leider gar nicht so witzig, denn wir stecken mittendrin in der Klimakrise. Das merken wir unter anderem durch Wetterphänomene wie Starkregen, Hochwasser, Stürme, die immer heftiger und auch immer gefährlicher werden. Und jahrelang war die Strategie häufig, wie können wir die Klimakrise aufhalten oder zumindest abbremsen?
Ja, aber da das laut vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mittlerweile einfach wohl zu spät ist, geht die Bundesregierung neben dem Klimaschutz jetzt auch noch einen anderen Weg. Sie stellt nämlich die Frage, wie rüsten wir uns eigentlich für das veränderte Klima? Und die Antwort ist ein wunderschönes Fachwort: Klimaanpassungsstrategie.
Wunderschön. Und genau diese Strategie hat das Kabinett gestern auf den Weg gebracht. In dem Strategiepapier stehen messbare Ziele drin und 180 Maßnahmen, um Extremwetterereignisse wie eben Hitze, Dürre oder Starkregen besser handeln zu können und auch um die Bevölkerung schneller warnen zu können im Extremfall.
Und diese Strategie soll alle 4 Jahre aktualisiert werden, damit sie wissenschaftlich auch immer auf dem neuesten Stand ist. Mitgeschrieben am Papier haben Fachministerien und das Umweltbundesamt, aber auch verschiedene Verbände und Menschen aus der Wissenschaft. Aber es konnten sich auch Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Regionen einbringen, wenn sie Ideen hatten.
Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen ist sehr stolz auf dieses Papier und auch auf die 33 Ziele, die in diesem Papier drin stehen. Dazu gehören zum Beispiel, dass Städte mehr Grünflächen bekommen sollen, damit sie runtergekühlt werden können dadurch. Dann sollen landwirtschaftliche Betriebe widerstandsfähiger werden, damit ihnen nicht so viel Ernte durch Wetterphänomene verloren geht. Es soll Maßnahmen für die Binnenschifffahrt geben, damit auch bei Niedrigwasser noch Waren transportiert werden können. Und die Nina-Warn-App soll modernisiert werden und mehr Menschen sollen sie auch nutzen.
Generell soll die deutsche Wirtschaft bis 2045 klimaresilient werden, also unabhängig von klimatischen Veränderungen weiterhin auch gut funktionieren. Und all diese Punkte sollen übrigens zusätzlich zum Klimaschutz laufen. Also der soll jetzt nicht durch die Klimaanpassung hinten runterfallen.
Das klingt auf dem Papier jetzt erstmal alles grandios gut, aber es gibt natürlich auch einen Haken. Die Bundesländer sollen diese Strategie und die Maßnahmen umsetzen und das heißt, sie sollen sie zu großen Teilen auch bezahlen. Und der Deutsche Städte- und Gemeindebund sagt, Klimaschutz und Klimaanpassung, das könnte die Kommunen fast 8 Milliarden Euro pro Jahr kosten.
Unsere Kurznachrichten.
Die Carola-Brücke in Dresden muss komplett abgerissen werden. Vor 3 Monaten war ja ein Teil der Elbbrücke eingestürzt. Die Schäden sind zu massiv, sagt die Stadt. Brückenexperten sagen, dass es Schäden durch Rost gibt und weil das verbaute Material einfach zu alt war. Die Gutachter sagen aber auch, den Einsturz hätte man mit den üblichen Methoden nicht verlässlich vorhersehen können. Das entlastet dann also jetzt die Verantwortlichen für die Brücken.
Gestern Abend hatten Millionen Userinnen und User weltweit Probleme mit WhatsApp und Facebook. Die Apps gehören jetzt zum Meta-Konzern. Der hat sich auch für die Probleme entschuldigt, hat aber nicht gesagt, woran es gelegen hat.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat gesagt, dass er gerne mehr Bundeswehrsoldaten in den Irak schicken würde, wenn die irakische Regierung das möchte. Die Nahostregion brauche nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien mehr Stabilität, meinte Pistorius im Interview mit den Tagesthemen. Er will die Bundeswehr zum Beispiel stärker als bisher das irakische Militär ausbilden lassen. Die Bundeswehr ist seit 2015 im Nordirak im Einsatz. Bis zu 500 Soldaten sollen in einer internationalen Mission dagegen helfen, dass die Terroristen der Gruppe Islamischer Staat nicht wieder mehr Macht bekommen.
Und diese Meldung freut mich persönlich sehr besonders. Das Märchenfilmmusical Wicked läuft heute in den deutschen Kinos an. Weltweit gibt es gerade einen Riesenhype um den Film, vor allem wegen Popstar Ariana Grande. Die Erwartungen sind an Wicked riesig, vor allem eben, weil sie mitspielt. Sie spielt und singt die Hexe Glinda. Es ist ihre erste Kinohauptrolle. Glinda freundet sich im Film mit der grünhäutigen Hexe Elphaba an. Die wird gespielt von der britischen Sängerin und Grammy-Gewinnerin Cynthia Erivo. Und die Geschichte gehört zur Welt vom Zauberer von Oz. In den USA läuft der Film schon und sehr, sehr viele Leute sehen ihn sich da an.
Annika, ich habe das Gefühl, du könntest gerade die letzte Meldung auch noch weiter ausführen, oder? Im Vorgespräch hattest du auch noch ein paar Infos gegeben.
Ja, definitiv. Meine Social-Media-Feeds sind gerade sehr, sehr voll von diesem Film, beziehungsweise auch von den Hintergrundinfos über diesen Film. Also vielleicht finde ich ihn toll, auch jetzt schon.
Ja, die Leidenschaft merkt man dir gar nicht an.
Merkt man gar nicht, ich weiß. Ich halte mich auch extrem zurück, so bin ich auch. Ja. Es hatte gestern ein bisschen was von einem Schüler, der ziemlich verzweifelt hofft, dass er dann doch hoffentlich ins nächste Schuljahr versetzt wird. Und das hat letztendlich nur geklappt, weil ihn sein Sitznachbar hat abschreiben lassen und weil er von dem ein paar Punkte mitnehmen konnte, obwohl die beiden sich gar nicht so gerne mögen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Dietmar Woidke von der SPD sich gestern so ähnlich gefühlt hat. Er ist ja gestern im zweiten Wahlgang erst zum Ministerpräsidenten von Brandenburg gewählt worden. Und dabei müssen ihm auch Stimmen von der Opposition geholfen haben. Von wem die kommen, ist nämlich nicht klar.
Also ist nicht ganz klar, von wem er abgeschrieben hat. Aber von irgendwem auf der Opposition ist es gekommen. Die meisten Stimmen werden wohl von seiner eigenen Partei gekommen sein, der SPD. Aber eben auch vom Koalitionspartner, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Dietmar Woidke führt nämlich jetzt das bundesweit erste Bündnis aus SPD und BSW an. Die erste rot-lila Koalition. Das ist ein ziemlicher Erfolg für das BSW. Das gibt es ja noch nicht mal seit einem ganzen Jahr.
Na, man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass alle Seiten unbedingt so richtig Lust hatten auf diese Koalition. Mhm. Die SPD war ja bei der Landtagswahl vor 3 Monaten ganz knapp stärkste Kraft geworden vor der AfD. Mit der Partei wollte die SPD nicht koalieren und mit der CDU zusammen hätte es nicht gereicht. Grüne und Linke sind sogar ganz rausgeflogen. Blieb also für die SPD nur noch das BSW als Koalitionspartner.
Ja, und dass das jetzt nicht die absolute Wunschkoalition ist, das hat ja gestern auch nochmal diese Wahl gezeigt. Im ersten Wahlgang haben ja nicht mal alle aus der Koalition für Woidke gestimmt. Da scheinen also wirklich nicht alle überzeugt von zu sein.
Nee, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist aber auch eine neue Partei, die auf vielen Seiten ziemlich viel Kritik hervorruft. Zum Beispiel hat das BSW im Wahlkampf in Brandenburg viele Themen aufgegriffen, auf die ein Landtag eigentlich gar nicht so viel Einfluss hat. Zum Beispiel auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ne? Da möchte das BSW eine diplomatische Lösung und keine Waffenlieferung. Im Wahlkampf hieß es dann, Brandenburg müsse sich dafür einsetzen, keine US-Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren.
Und obwohl das BSW eine Abspaltung der Linken ist, passt die Partei eigentlich gar nicht so in dieses klassische Rechts-Links-Raster rein. Bei Wirtschaftsthemen ist sie nämlich eher links, in Migrations- und Gesellschaftsfragen aber eher rechts.
Trotzdem, irgendwie mussten SPD und BSW sich ja einigen. Deswegen gibt es jetzt auch einen Koalitionsvertrag für Brandenburg. Da steht dann zum Beispiel drin, dass bei der Polizei mehr Stellen geschaffen werden sollen und dass alle Krankenhäuser erhalten bleiben sollen.
Das Thema Migration wird auch erwähnt. Brandenburg soll weiterhin unterstützen, dass illegale Migration gebremst und auch gestoppt wird. Zum Beispiel dadurch, dass die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen bestehen bleiben.
Wie es jetzt laufen wird mit diesem ersten rot-lila Bündnis, das ist wirklich noch völlig offen. Viele Wählerinnen und Wähler sind da skeptisch. Das zeigt auch eine Umfrage von Infratest DIMAP. Und unmittelbar vor dem Start der neuen Landesregierung finden nur 30% der Brandenburgerinnen und Brandenburger das Bündnis gut oder sehr gut. 61% bewerten die Koalition als weniger gut oder sogar als schlecht. Und dass jetzt nicht alle super begeistert sind, das zeigen auch diese Meinungen aus Cottbus und Potsdam. Die haben Reporterinnen und Reporter vom Rundfunk Berlin-Brandenburg gesammelt.
Ich hätte mir auf jeden Fall eine andere Landesregierung gewünscht. Ich finde es nicht gut, weil es wieder so weitergeht, wie es eben jetzt bis jetzt gewesen ist.
Ich weiß nicht, ob die Koalition hält. 5 Jahre lang. Wenn die Frau Wagenknecht, wenn der vielleicht irgendwas nicht passt, dann geht das wahrscheinlich auch ganz schnell.
Ich würde auch offen sein, wenn er mit der AfD koaliert hätte.
Ja, alles ist besser als die AfD. Was anderes war halt nicht möglich und dann muss man damit leben.
In Thüringen könnte es heute ähnlich spannend weitergehen. Da steht heute nämlich auch die Wahl eines neuen Regierungschefs an. Der CDU-Politiker Mario Vogt will da Ministerpräsident werden. Und dafür braucht es alle Stimmen der Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW. Das reicht aber nicht. Vogt ist von vornherein auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Eine eigene Mehrheit hat seine Koalition nämlich nicht.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber gestern in unserer 15-Minuten-Konferenz, in der wir dann immer unsere Themen besprechen, da hat uns ein Kollege zum Abschied etwas gesagt, was meine Stimmung über den Tag momentan ganz gut widerspiegelt. Er hat uns einen schönen grauen Novembertag gewünscht.
Stimmt.
Und ich muss ehrlich sagen, ich wünschte, es wäre noch November, weil dann könnte ich noch auf einen wettermäßig besseren Dezember hoffen.
Ich bin von Haus aus Optimistin. Das weißt du inzwischen. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Deswegen, ich bitte euch alle, macht mal die Augen zu jetzt. Also es sei denn, ihr hört uns im Auto, dann bitte nicht. Aber alle, die können, wir machen eine kleine Reise. Gedanklich haben wir jetzt alle ein paar dicke Wollsocken an. Wir haben ein paar Snacks neben uns, ein gutes Buch in der Hand. Oder von mir ist auch ein Fernseher vor uns, wo eine gute Serie läuft. Machen wir uns doch nichts vor. Wir lesen doch eh alle keine dicken Bücher mehr. Und neben uns knistert ein Kaminfeuer. Okay, also ich muss sagen, du siehst schon extrem entspannt aus. So Hände hinterm Kopf verschränkt und so. Ja. Fehlt wirklich jetzt nur noch die dicken Wollsocken, dann habe ich dich grade auf jeden Fall vor dem Kamin. So, und wenn ich es jetzt noch nicht geschafft habe, dass dir wohlig warm geworden ist, dann schafft das bestimmt Nicole Langenhagen aus Bad Liebenzell im Schwarzwald. Sie nimmt uns nämlich mit vor ihren Kamin.
Das sind die Momente der Ruhe. Die sind sehr selten, aber wenn sie sind, sind sie einfach toll. Es ist Stille, du hörst nur das Feuer knistern und den Ofen bollern und du kannst dich in deine Gedanken mal in Dinge zurückziehen, die schön sind.
Sie fühlt's. Also Nicole fühlt es auf jeden Fall, das Kamin-Feeling.
Ja, und mir geht's jetzt auch besser. Dankeschön, Nicole. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass Nicole einen etwas neueren Kamin hat, denn sonst muss sie für ihre Wohlfühlzeit bald aktiv werden. Denn bis Ende des Jahres müssen alte Holzöfen, also die zwischen 1995 und März 2010 in Betrieb genommen wurden, stillgelegt werden oder umgerüstet werden. Da geht es dann also um diese ganz klassischen Kamin- und Kachelöfen.
Und da geht's um Grenzwerte, die bei den Schadstoffen Kohlenmonoxid und bei Feinstaub eingehalten werden müssen. Diese Abgase, die entstehen ja, wenn wir einen Kamin oder einen Kachelofen anfeuern.
So, jetzt gibt's bestimmt wieder Menschen, die sagen, jetzt schreibt mir die Politik auch noch vor, wie ich meinen Ofen zu Hause nutzen darf. Aber dazu müsst ihr wissen, Holzöfen und andere Holzheizungen, die stoßen in Deutschland mittlerweile mehr Feinstaub aus als der gesamte Straßenverkehr. Und das finde ich schon beachtlich.
Das ist richtig viel. Und das ist nicht nur extrem schädlich fürs Klima und beschleunigt die Erderwärmung, sondern das ist auch schlecht für unsere Gesundheit. Die Europäische Umweltagentur hat in ihrem neuesten Bericht festgestellt, dass Feinstaub in Deutschland für knapp 70.000 Todesfälle im Jahr verantwortlich ist. Das sind also die langfristigen schädlichen Folgen. Es gibt aber auch noch ein kurzfristiges Problem.
Wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht nur Feinstaub und Kohlenmonoxid ein Unterschied zwischen alten und neuen Öfen, sondern auch maßgeblich der Brennstoffverbrauch. Und deshalb kann es sich einfach rechnen, je nachdem wie viel jemand heizt, dass man auch allein aus dem Gesichtspunkt, dass man weniger Brennstoff hinterher braucht, den Ofen einfach ersetzt.
Okay, also sind alte Kamine und alte Kachelöfen nicht nur schädlich fürs Klima und meine Gesundheit, sondern auch noch für meinen Geldbeutel, weil ich eben in alten Öfen mehr Holz verfeuern muss, um sie warm zu halten. Das hat uns gerade der Schornsteinfegermeister Simon Bachstetter aus dem nördlichen Schwarzwald erklärt.
Und es heizen übrigens echt noch viele Menschen in Deutschland mit Holz. Das hätte ich gar nicht gedacht. Der Zentralverband Sanitärheizung Klima geht bundesweit von knapp 12 Millionen Anlagen aus, die nicht dem Standard entsprechen. Und davon müssen sogar bis zu 3 Millionen Öfen komplett ausgetauscht werden, weil es technisch überhaupt gar nicht möglich ist, die irgendwie nachzurüsten.
Ich hoffe, mein Kachelofen gehört nicht dazu und ich kann ihn dann einfach umrüsten. Das wäre ja ganz gut.
Ich wusste gar nicht, dass du einen Kachelofen hast. Das heißt, ja krass. Das heißt, du heizt auch mit Holz.
Ja, wir heizen auch mit Holz, aber selten. Also wir haben eine Gasheizung, ne, und langfristig dann auch mal Fernwärme in Hannover. Aber ich wohne eben noch in einer Straße, wo es viele alte Wohnungen gibt, in denen dann auch zufälligerweise nochmal so ein Kachelofen steht. Und ich muss auch sagen, ich schmeiß den vielleicht einmal im Jahr zu Weihnachten an, ne? Da geht's bei mir eher so ums Gefühl. Mir ist das sonst auch einfach zu viel Arbeit und zu teuer und klimaschädlich, haben wir ja gerade gehört, ist es auch.
Ja, aber das Gefühl macht schon viel aus. Das haben wir von Nicole eben auch schon gehört. Das heißt, bei dir wäre es ja vielleicht gar nicht so dringend, weil du nicht nur mit Holz heizt und vielleicht musst du auch gar nicht unbedingt aktiv werden, weil es bei historischen Öfen auch noch Ausnahmen gibt.
Ja, da muss ich mal meine Vermieterin fragen, ob wir da reinfallen. Mhm. Und falls ihr jetzt übrigens einen Kamin oder Kachelofen zu Hause habt, dann könnt ihr einfach bei einem Ofen- oder Luftheizungsbauer einen Termin machen. Der guckt sich das dann an. Oder vielleicht gehört ihr auch zu denen, die schon Post vom Bezirksschornsteinfeger bekommen haben. Das wäre dann jedenfalls euer Zeichen, euch drum zu kümmern. Denn wenn ihr ab Januar erwischt werdet, wenn ihr Öfen mit zu hohen Schadstoffwerten anfeuert, dann riskiert ihr Strafen bis zu 50.000 Euro. So, zum Schluss noch eine Meldung für alle, die gerne Tee trinken. Passt auch irgendwie dazu, wenn man vorm Kamin oder Kachelofen sitzt. Ne, da passt Tee ja auch immer gut. Es könnte sein, dass Großbritannien seine Teetradition verliert.
Das ist richtig tragisch. Eine der ältesten Teefirmen ist nämlich zusammengebrochen, weil die Absatzzahlen so stark gesunken sind. Und das liegt vor allem daran, dass die jüngere Generation lieber Eistee oder Energydrinks trinkt. Der traditionelle Tee hat also Konkurrenz bekommen.
Total. Die Briten lieben ihren Instant Coffee. Das ist für mich wirklich unverständlich. Und diese Fertigcafés aus dem Kühlregal im Supermarkt auch sehr, sehr beliebt. Hier nochmal ein paar Zahlen. 1974 hat der durchschnittliche Brite ca. 30 Teebeutel in der Woche getrunken. Und mittlerweile sind es nach Regierungsangaben sogar nur noch 10 Teebeutel in der Woche.
Stell dir mal bitte vor, die Queen oder jetzt König Charles würde nicht mehr zu Teeaudienzen bitten, sondern zu Instant Coffee. Coffee-Gesprächen. Was ist das denn? Das passt überhaupt nicht für mich in die britische Kultur. Geht gar nicht. Aber Tee gibt's für viele Briten eigentlich klassisch nur noch morgens. Den English Breakfast Tea, den trinken auch tatsächlich noch die Jüngeren. Und ich werde zur Weihnachtszeit auch immer so eine kleine Teemaus. Ich muss mal zählen, wie viel Tee ich dann trinke, ob ich so an die Briten von 1974 drankomme oder nicht. Aber ich habe sogar einen Tee-Adventskalender.
So, egal was ihr jetzt trinkt, also ob Tee oder Kaffee morgens, wir stehen natürlich immer sehr, sehr gerne mit euch auf und wir würden uns freuen, wenn unsere 15 Minuten Podcast-Gesellschaft noch ein bisschen wächst, also empfehlt unseren Podcast doch gerne mal weiter.
Und in diesem Sinne, cheers! Tschüss!
Tschüss!
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.